Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dass der Lektor also niemand ist, der mein heimlicher Klakör sein will, um mir zu sagen, wie toll ich als Schreiberling bin, wie toll mein Manuskript ist, sondern dass er sich als ein eher handwerklich orientierter Mensch, der sich ausschließlich auf den Text konzentriert, versteht, der also eine ganz intensive Textarbeit macht hinsichtlich der Dramaturgie, des Aufbaus, des Plots oder eben solche Sachen korrigiert wie diese berühmten kleinen Fehlerchen. Die Protagonistin geht am Strand spazieren und hat also drei Muscheln gefunden und legt zu Hause in ihrer Karte, wo sie einsam auf den Liebsten wartet, 7 Muscheln aufs Fensterbrett. Das müssen die Lektoren also alles herausfinden und mir also sagen, weil ich meine eigenen Fehler nicht merke. Wir haben gelernt, dass man Lektoren finden kann über Lektorendatenbanken, über Google, und dass es natürlich immer eine ganz schwere Sache ist, einen Lektor zu finden. Es hat ja irgendwas auch so auch mit der Chemie zu tun, mit dem Herzen zu tun. Das muss ja irgendwie funktionieren. Und da haben wir gestern gehört, dass es vernünftig ist, sich erstmal vielleicht kurz vorzustellen, dem Wunschlektor, und einen kurzen Text, ein Exposé zu schicken, damit er überhaupt erstmal einen Einblick kriegt, Überblick kriegt, was ich denn da geschrieben habe. Und dann würde im besten Fall, wenn man da zusammenkommt, ein Vorschlag entstehen, wie denn der Lektor vorschlagen würde, mit dem Text zu arbeiten. Er würde also vielleicht 2-3 Seiten testhalber bearbeiten. Natürlich ist das eine Leistung, die Geld kostet, weil da muss er ja seine wertvolle Zeit reingeben. Und irgendwann will diese endlosen 40 Semester, die er da studiert hat, wollen ja auch bezahlt werden. Tja. Und wenn es dann alles klappt, dann kommt man also in den nächsten Schritt und vereinbart Ziele, was will ich als Autor, was mache ich als Autor, und bin dann vielleicht so weit, dass wir tatsächlich in den Text einsteigen. Und an diesem Punkt versuche ich jetzt hier irgendwann mal dieses Gespräch fortzuführen. Ich habe das zusammengefasst, weil ja einige von euch nicht da waren und es so ein bisschen schwierig ist, so eine auseinandergerissene Veranstaltung zu machen. Wir haben also heute wunderbare Fachfrauen, Lektorinnen und Hans-Peter Röntgen, unseren Fachlektor, der also die Reihe, die wir hier führen, morgen ist der 4. und letzte Teil, wunderbar begleitet. Die Damen sind von der Vereinigung Freier Lektorinnen und Lektoren. Nicht? Okay, also bist du von der auch nicht. Gut, aber Hans-Peter ist von der Vereinigung Freier Lektorinnen und Lektoren.
Aber wir sind von den Bücherfrauen.
Von den Bücherfrauen.
Ja. Ich bin Autorin, sonst nichts.
Oh, nein, du bist Autorin, du bist berühmt. Also fangen wir mit der, gehe ich nach Schönheit, Alter oder Berühmtheit? Ich gehe nach Berühmtheit.
Nein.
Doch. Also, wir haben hier jemand, der die Spiegel-Bestsellerlisten erklommen hat. Unglaublich. Und das war mit welchem Buch?
November-Schokolade.
November-Schokolade bei Heine erschienen.
Ja.
Und das war dein Erstling?
Nein, das war nicht mein erstes Buch, aber das war das erste, was in einem großen Publikumsverlag erschienen ist.
Aha, das heißt, du hast vorher schon in anderen Verlagen oder in kleineren Verlagen publiziert. Ulrike Sosnitzer, falls jemand nicht weiß, wer dieses wunderbare Buch geschrieben hat, was irgendwie ein ganz charmantes und tolles Cover hat. Und Ulrike, du warst dein eigener Lektor?
Bei der November-Schokolade?
Ja.
Da war ich mein eigener Lektor. Ich habe es aber auch an befreundete Autorinnen zum Testlesen gegeben. Ich hatte aber auch den Textanfang mal an eine Lektorin, an eine freie Lektorin geschickt, genau nach dem Prinzip, das du eben geschildert hast. Und habe dann auf diese 50 Seiten ein Feedback bekommen, mit dem ich dann den Rest des Romanes fertig geschrieben habe.
Und dann ging das Ganze an den Verlag.
Ja.
Und der Verlag hat gesagt, nee, wir haben noch viel bessere Lektoren, wir machen das jetzt alles nochmal. Und dann musstest du die ganze Wuselarbeit mit dem Lektor nochmal durchziehen.
Also dazwischen geschaltet ist ja noch die Agentur.
Okay, du bist über Agentur.
Ich bin bei einer Agentur und dort wurde das Buch, das Gesamtmanuskript, auch kurz durchlektoriert. Und im Verlag wurde es dann noch in 3 Durchgängen bearbeitet, ja.
Und hattest du den Eindruck, ist dieser Lektoratsprozess, der ja sehr vielschichtig offensichtlich war, dass der deinem Manuskript gut getan hat?
Also, auf jeden Fall.
Ja, du konntest also gut damit leben und hattest keine Probleme und gesagt, oh Gott, mein Manuskript wird hier verstümmelt oder wie auch immer.
Nein, also ich hatte den Eindruck, dass das, was vor allen Dingen im Verlagslektorat kritisiert wurde, kritisiert wurde oder festgestellt wurde, es ging um die Personenentwicklung, dass das genau der richtige Rat war. Das war hatte Hand und Fuß und hat mir genau geholfen, es besser zu machen. Also ich war damit sehr zufrieden.
Toll. Lisa Kuppler, eine gestandene Lektorin, darf ich das sagen?
Also, darf man ganz sagen.
Die ist hier schon erwähnt worden vor einigen Tagen als jemand, der also wirklich wunderbar an dem Manuskript gearbeitet hat. Der Autor war erst fassungslos, was hat sie alles getan? Aber dann war er hinterher doch ganz zufrieden, weil die Arbeit offensichtlich mächtig gewaltig war. Mhm. Ich habe früher immer gedacht, ich bin ja nun auch schon so ein uraltes Tier in dieser Branche, diese Lektoren in den Verlagen oder auch diese freien Lektoren, das sind alles verkappte Schriftsteller, die eigentlich heimlich schreiben wollen, aber nicht auf die Reihe kriegen und darum an den Manuskripten der Autoren rumwursteln, nur damit sie meinen, dass sie dann letztlich das Ding geschrieben haben. Sie bleiben zwar leider der unbekannte, stille, stumme Zweite in dem ganzen Geschäft, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, ist das berechtigt?
Ehrlich gesagt kann ich gar nicht für die Kollegen und Kolleginnen reden, weil wahrscheinlich gibt es das auch, aber eigentlich ist der Lektor ein Profiläser. Und zwar ein Profiläser mit sehr viel Erfahrung, der benennen kann, was am Manuskript einerseits funktioniert und was nicht funktioniert. Also ein ganz anderer Leser als jetzt der Partner oder auch eine Übersetzerin, die man im Bekanntenkreis hat. Das sind einfach andere Leser, weil der Lektor wirklich, also ich mache das seit 20 Jahren, ich gucke mir Manuskripte an und gucke, was funktioniert an diesen Büchern, was funktioniert nicht. Und funktionieren heißt, was für eine Wirkung haben die auf die Leser. Und ich bin quasi immer ein stellvertretender, jetzt sehr professioneller Leser. Ja, das, so sehe ich meine Aufgabe.
Und du arbeitest ja auch für klassische Verlage?
Ja, okay. Also ich habe lang... Weiß ich nicht, ob überhaupt jemand den noch kennt, aber von Rotbuch Verlag, da bin ich mit eingestiegen. Ja. Ja, klar, also ich habe Rotbuch Krimi gemacht, das war wirklich meine Schule. Da bin ich bei Gabriele Dietze, die den Verlag da mitgemacht hat, wirklich von der Pike an. Sie hat am Anfang gesagt, guck dir mal eine Seite an und lektorier die mal durch. Dann hat sie mir Feedback gegeben und irgendwann hatte ich dann mein erstes Buch, wo ich noch mit ihrer Begleitung lektorieren durfte und irgendwann habe ich... selber lektoriert.
Ja. Und du bist ja von Anfang an auch auf den Krimi fixiert gewesen.
Genau.
Wenn ich dich google, dann komme ich auf die Krimi-Couch.
Genau.
Und das bedeutet, dass du einfach fit bist in allen Fragen des Krimis und mit Love and Romance nicht so viel am Hut hast oder mit irgendwelchen Hardcore-BDSM-Büchern, das ist nicht, oder Dino-Sex, das ist nicht so das, was du gerne lektorierst, sondern du möchtest lieber das, obwohl das momentan sehr angesagt ist, zumindest in den Staaten. Also du bist jemand, der sich wirklich auf die Kriminalliteratur spezialisiert hat?
Also ich habe mich auf Genre-Literatur spezialisiert. Ich bin mit dem Krimi eingestiegen und ich bin sicher, das ist schon meine größte Stärke. Inzwischen mache ich aber auch andere Genre. Weil wie macht man ein Buch spannend? Das ist egal, ob das eine Romance ist. Das ist sogar ein Sexbuch, sogar BDSM-Bücher müssen ja irgendeinen Spannungsplot haben. Und das kann ich einfach. Ich kann lektorieren, dass ein Buch spannend wird. Und das ist Genre-Literatur. Also wenn jemand... den neuesten großen E-Roman, den ernsten Roman schreiben will, da fühle ich mich wenig berufen. Ja, sondern ich bin bei der Fantasy dabei, ich bin Science Fiction nicht so, weil ich mich nicht so auskenne. Beim Krimi alles bin ich dabei, auch gern Liebesromane sind auch, können charmant sein.
Beim Stichwort Spannung leuchten Hans-Peter Röntgens Augen, weil er hat einen wirklich faszinierenden Ratgeber geschrieben über Spannung im Unterleib der Literatur und was ist ein spannender Roman? Kannst du das einfach mal so auf eine Formel bringen?
Ja, die einfachste geht das? Okay. Die einfachste Formel ist einfach, ein spannender Roman ist einer, den ihr nicht mehr aus der Hand legen könnt. Es gibt natürlich nicht so eine Spannungsformel, aber es gibt eine ganze Reihe Sachen, mit denen man Romane spannender machen kann. Und das ist eigentlich, da habe ich dann eben verschiedene Texte hergenommen, Anfänge von Romanen. Und man merkt oft schon an den Anfängen eines Romans, ob der Autor spannend schreiben kann oder nicht. Weil bestimmte Sachen werden sich wiederholen. Wenn der Autor Schwierigkeiten mit Dialogen hat, dann hat er das auf den ersten 4 Seiten und dann wird er das auf den nächsten 400 Seiten auch haben. Und deswegen arbeite ich immer mit Beispielen aus den ersten Seiten.
Ist es denn so, dass man im Wesentlichen Spannung in der Dramaturgie oder aus der Dramaturgie erwarten darf? Oder woraus ergibt sich diese Spannung? Aus dem plötzlichen, unerwarteten Ende, aus dem Abbruch, weiß ich was, der Täter steht am Abgrund, aber wir wissen noch nicht, ob er fällt, sondern wir müssen erst was über ein ganz anderes Thema lesen, um dann im einen Kapitel weiter zu erfahren, wo er denn vielleicht landet?
Ja, es gibt eine ganze Menge Spannungstechniken. Die wichtigste ist natürlich überhaupt, dass eure Personen spannend sind. Da wird oft immer gesagt, Personen müssen sympathisch sein. Das stimmt nicht ganz. Die Personen müssen rund sein. Und wenn eure Personen nicht rund sind, dann werden sie vom Leser nicht als spannend und nicht als sympathisch empfunden. Die Leute müssen wirklich gerne mit den Figuren mitgehen. Hannibal Lecter, ich weiß nicht, wer von euch würde gerne einen Nachbar wie Hannibal Lecter haben. Hannibal zu Kannibal. Kein Bedarf. Trotzdem hat er Sympathie. Und der zieht einfach dadurch, dass es eine runde Person ist, zieht der Spannung. Die zweite Sache ist natürlich einfach, dass Sachen aufeinander knallen. Also ich bin niemand, der also jetzt Liebesromane liest. Ich habe auch mal von der Mara Wolf, die hattest du ja auch schon interviewt hier, da hatte ich einen Text bekommen, den habe ich wirklich nicht mehr aus der Hand gelesen, obwohl ich überhaupt nicht die Zielgruppe davon bin. Einfach weil die es so geschafft hat, in den Dialogen die beiden Personen aufeinanderknallen zu lassen, nicht endlose Erläuterungen bringen, sondern die Heldin erzählt, wie traurig sie ist, dass sie also keinen Typ hat, und die Freundin sagt ihr, naja, solange wie du deinen Jugendfreund dort auf dem Nachttisch stehen hast, wird auch hier kein Typ auftauchen. Und wenn das knackig formuliert ist, dann folgt daraus Spannung.
Sehr schön. Ulrike, dann darf ich jetzt folgern, dass wer so hoch in die Bestsellerlisten aufsteigt, spannend geschrieben hat?
Das hoffe ich.
Ja. Glaubst du, dass das also auch ist das auch deine Erfahrung, dass das ein Kriterium ist? Den Leser muss man ja fesseln. Das ist ja immer diese berühmte Geschichte. Aber ja. Wie fessel ich ihn letztlich, nicht? Also
wenn ich von mir selber als Leser ausgehe, ist es ja auch zwingend so, das Buch muss mich packen, sonst lege ich es wieder aus der Hand, weil man viel zu viele Ablenkungen hat und viel zu viele Pflichten, man liest es nicht fertig. Und ich hoffe schon, dass November-Schokolade spannend genug ist. Ich habe jedenfalls versucht, also durch offene Fragen Spannung aufrechtzuerhalten, dass eben Fragen nicht sofort beantwortet werden. Ich habe mal in einem Seminar den Spruch gehört, Spannung ist Informationsmanagement. Und ich finde, da ist unheimlich viel dran. Das geht darum, wann erzähle ich was. Meistens ist es besser, man erzählt es ganz am Schluss und nicht schon am Anfang. Und deswegen ist auch das, was Hans-Peter macht mit diesen ersten 4 Seiten, hilfreich. Wenn auf diesen 4 Seiten mir viel zu viel erzählt wird, dann weiß ich, dass am Schluss einfach es nicht spannend sein wird, wenn ich am Anfang schon alles weiß. Also man muss haushalten mit dem, was man im Kopf hat.
Also das wäre das Stichwort Infodump, von dem man also dringend warnen kann. Also diese Überfrachtung mit irgendwelchen Informationen und Sachangaben.
Ich mache noch was anderes beim Lektorat, wenn es um Spannung geht. Für mich sind das 2 Sachen. Es gibt einerseits quasi Informationsvermittlung. Wann kommt welche Info? Was ich noch mache, ist, dass ich viel konkreter in die Sprache reingehe. Und deswegen passieren dann diese Manuskripte, die dann sehr rot sind, wo viel angemerkt wird. Ich finde, man muss auch gucken, dass man dem Leser nicht dauernd so in so einem missionarischen Ton sagt, lieber Leser, so musst du das verstehen. Ja? Und das sind dann oft so Dialogzeile, sagte er ironisch. Obwohl eigentlich schon ganz klar ist, dass das ironisch ist. Ich finde, sowas macht ein Buch langweilig, weil der Leser dauernd hört, quasi vom Autor, lieber Autor, so musst du das verstehen, so geht es, versteh das so. Und das ist eine Zwangsjacke. Und da steigen eigentlich die meisten Leser aus. Ja. Irgendwann, und das ist unbewusst, das machen sich die Leser nicht klar, aber irgendwann passiert was, wo der Leser denkt, jetzt reicht's, das ist mir zu langweilig, weil der Autor zu viel erklärt. Und das ist oft meine Aufgabe, dass ich diese sogenannten wertenden Adverbien, da kämpfe ich oft mit den Autoren drüber, weil die Autoren sagen, ja, aber dann versteht's doch der Leser nicht. Und ich sag, du, vertrau deinen Lesern, die verstehen das. Wenn der Dialog gut ist, wenn die Ironie wirklich rüberkommt, dann brauchst du nicht noch betonen, es ist ironisch, sondern im Gegenteil, lass den Text wirken, vertrau deinem Text und vertrau der Leseintelligenz deiner Leser. Und so ein Buch, ich habe lektoriert Elisabeth Herrmann, das Kindermädchen, darf ich bestimmt erzählen, die Geschichte. Das war voller werdenden Adverbien. Und Elisabeth hat gesagt, okay, ich vertraue dir. Es ging zu den Testlesern, nachdem sie die Adverbien rausgenommen hat und kam mit 100% besser zurück. Es war ganz klar, die hat es gar nicht gebraucht, weil ihre Schreibe so gut ist. sowas macht auch Spannung. Ja?
Stichwort Testleser, das höre ich jetzt das erste Mal. Also hier geht eine Lektorin so vor, dass sie also einen Text erarbeitet, bearbeitet und dann an eine Testleserschaft schickt, aber wer ist das? Ist
nee, das, das hat die Autorin selber gemacht.
Ja, nee, die Autorin. Und die hatte irgendwelche Freunde, Bekannte, die aber nicht so qualifiziert waren, sondern einfach nur ganz normale Leser, in Anführungszeichen.
Ja. Also ich, das ist, glaube ich, ein Anliegen, was viele Autoren haben, dass sie nicht nur die professionellen Leser wollen, sondern gute Leute haben, die irgendwie, also man muss wirklich gute Leute finden. Also ich meine, Warnung ist immer der Lebenspartner, nicht der beste Testleser. Ja, das sind dann immer die Ehestreits. Ja. Aber irgendjemand, wo man weiß, der hat einen ähnlichen Geschmack, der dem man auch vertraut. Man gibt ja ganz schön viel raus mit so einem noch nicht veröffentlichten Manuskript. Ich finde, das sind schon wertvolle Stimmen. Man braucht nicht alles glauben, was diese Leute sagen, aber wenn 4 Testleser an der gleichen Stelle sagen, habe ich nicht kapiert, ist komisch, hängt, dann ist da sicher was komisch.
Und du kannst als Lektorin damit etwas anfangen.
Ja, ganz
und
klar.
Und lässt das auch in deine Arbeit dann einfließen?
Meistens sind es die Stellen, wo ich auch schon gesagt habe, da funktioniert es
also
nicht.
Das könnte ja aber auch dramaturgisch sein. Also Monika darf Peter nicht kriegen oder Klaus darf nicht sterben oder was auch immer. Also
ja, klar. Also das Problem ist, es kann lange Strecken geben, aber wenn der Leser gelangweilt wird, dann ist was falsch. Also diese Idee, ich langweile jetzt den Leser, weil die Handlung langweilig ist, funktioniert nicht. Man kann eine langsame, ruhige Handlung, die muss ja aber trotzdem irgendwie interessant sein. Also die größte Sünde ist, langweilig zu schreiben. Ganz klar.
Da kommen wir jetzt zu diesem Wunderwerk der Leser. Ulrike, wie hast du denn das in deinem Roman gemacht? Ist das so, dass du einen Leser vor Augen hattest oder hast du einfach aus dir heraus geschrieben und deinen Plot entwickelt? Oder hattest du Kontakt zu irgendwelchen Testlesern außer deinem Herzangetrauten oder wem auch immer oder dem nächsten Freund?
Also ich schreibe hauptsächlich für mich selber. Also es muss so sein, dass es mir selber gefällt, dass ich das lesen möchte. Ich habe das natürlich auch einen Testleser gegeben. Das waren größtenteils befreundete Autoren, die ja wieder auch einen anderen Blick drauf haben. Ich habe also bei meinem Erstlingswerk, der Ein Klick zu viel, das in einem Kleinverlag erschienen ist, da habe ich wirklich Freunde gehabt als Testleser, die selber nur viel lesen. Da war das Feedback einfach so, dass man damit nicht viel anfangen konnte. Die fanden alles klasse. Teilweise war es so, da ging es mal ein bisschen um ein biologisches Thema und ein Testleser war Biologe, da konnte er dann auftrumpfen und mir erklären, dass man Schmetterlinge nicht aufspießen kann oder irgendwie sowas. Aber im Prinzip waren die völlig überfordert davon, zu erklären, warum ihnen was nicht gefällt, weil man als Leser das normalerweise sich gar nicht fragt. Man liest und konsumiert und kann es nur bewerten, aber nicht beurteilen. Aber die befreundeten Autorinnen als Testleser sind natürlich viel geeigneter, weil sie selber schreiben. Und da war das Feedback dann hilfreich, weil dann eben auch gesagt wurde, also bei mir war es genauso wie bei den meisten. Der Anfang war ein bisschen, es dauerte erwähnt, bis man reinkam, es war zu langatmig. Und dann gibt es eben Tipps zu sagen, die Szene weglassen, die Szene kürzen oder irgendwas eben umschichten. Und damit kann man dann schon was anfangen.
Wenn wir das Thema Leser etwas vertiefen, dann heißt es ja, dass Self-Publisher eine ganz, ganz enge Bindung zum Leser haben, durch ihre enorme Vernetzung, durch ihre großartigen Möglichkeiten über Facebook und Twitter und Instagram oder was auch immer, direkten Kontakt zu finden. Da werden also schon Klappentextideen gepostet, da werden schon Handlungsstränge angedeutet und so weiter. Bei den Verlagen hingegen heißt es, es sei deren Schwäche, dass die Leser den Verlagen eigentlich unbekannt sind. Denn die Verlage verkaufen das Buch oder ihre Texte ja nicht an den Leser, sondern an den Buchhändler. Und der hat ja oft ganz, ganz andere Vorstellungen, auch in ästhetischer Hinsicht und auch in der Hinsicht, das ist ja gerade die Problematik auch im Self-Publishing, dass das eine ist also echte Literatur und das andere ist eben nur eben Self-Publishing. Also ganz hart gesagt, das ist ja alles nur Schund und Schmutz. Wie geht denn ein Lektor damit um, Hans-Peter? Was kann man... Du steckst da ja auch zwischen Baum und Borke. Wenn du also für einen Verlag arbeitest, musst du eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, auf eine andere Zielgruppe hin denken, als wenn du für einen Self-Publisher arbeitest. Ist das richtig?
Also ich glaube nicht, dass es richtig ist, aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht für Verlage arbeite. Ich arbeite also für Autoren, lese das und sag ihnen, was ich verbessern würde. Das ist übrigens auch ein Tipp, das könnt ihr auch machen. Fragt nie jemanden, ist das Buch gut oder schlecht? Das ist in Deutschland sehr beliebt, also das Buch ist toll oder das Buch ist grottig. Aber was euch als Autoren interessiert, ist ja, was ist daran gut und was ist daran schlecht? Weil danach könnt ihr weiterarbeiten und danach habt ihr eine Vorstellung, was eigentlich auch eure Stärken und eure Schwächen sind.
Aber Lisa wird dazu etwas sagen und können. Also Frage, Verlachnähe ja, zum Leser.
Also ich denke, inzwischen kann man nicht mehr davon ausgehen, dass da draußen Leser sind, die alle gleich sind. Es gibt Leser, die ganz unterschiedliche Interessen haben. Ich denke, die Self-Publisher, viele von euch, ihr besetzt den Markt, den die Verlage noch nicht entdeckt haben, beziehungsweise jetzt auch stark entdecken. Also wer Bestseller-Titel veröffentlichte, bei großen Verlagen veröffentlichte Bestseller anguckt, da sind oft, findet man die gleichen Genren. Man findet ähnliche Bücher, die mögen, ich sage jetzt mal qualitätsmäßig, in Anführungszeichen, besser sein. Aber rein vom Genre her, was die Leser lesen wollen, wird es immer mehr Überschneidungen geben. Was ich finde, absolute Chance vom Self-Publishing ist, man kann in Zielgruppen reingehen, die zu klein sind, die Verlage nicht bedienen. Also zum Beispiel 50 Shades of Grey. Klar, das ist ein riesen Hit gewesen, aber das war am Anfang ja ein ganz anderes Buch. Das war ja eine Fanfiction, die für eine relativ kleine Gruppe im Internet geschrieben wurde. Und dieses Buch wurde dann veröffentlicht. Das hätten Verlage, wenn es nicht vorher diesen Erfolg gegeben hätte in der Fanfiction, nie gemacht. Das hätten die sich nie getraut, so ein explizites Buch, man mag qualitätsmäßig darüber denken, was man will, aber so eine Art von sexueller Explizitität gab es einfach vorher nicht. Inzwischen ist ein ganz großer Markt offen für erotische Literatur, vor allem aus der Frauenperspektive. Da hat sich wirklich was geändert, dadurch, dass aus der Nicht-Verlagswelt Bücher gekommen sind. Und das, ich finde, das ist beim Self-Publishing genauso. The Martian oder so ein Buch. Kein Verlag hat es genommen, der hat es einfach ins Netz gestellt und zack, wird es ein Hit. Das war den Verlagen zu wissenschaftlich, zu sehr an Detail, wie kann man auf dem Mars überleben. Haben die einfach nicht gemacht, weil Verlage natürlich immer, muss man sich auch vorstellen, die denken natürlich immer, okay, ich stecke jetzt da viel Geld rein, wird es rauskommen. Also Verlagen kommt ja von Geld vorlegen. Und ehrlich gesagt, ich mache den Verlagen keine Vorwürfe, auch in dieser harten Zeit immer weniger. Wer kann sich's denn leisten zu sagen, ja, ich power jetzt 100.000 Euro in diesen Autor, an den ich glaube, wenn der nachher gar nicht verkauft? Da verlieren Leute in den Verlagen ihre Jobs, da kriegen die ihre Burnouts, weil sie es nicht mehr aushalten. Also es ist ein hartes Geschäft. Also darf man diese Konkurrenz zwischen hier die Self-Publisher, hier die Verlage, finde ich inzwischen absurd, ja.
Ja, ich wollte noch eins dazu sagen, was ich natürlich immer an den Sachen beobachte, ist, das sind wir wie wieder beim Show Don't Tell. Ihr wollt ja, wenn ihr schreibt, und ich nehme mal an, die meisten hier wollen schreiben, sonst seid ihr ja nicht hier. Ihr wollt ja, wenn ihr schreibt, bei den Lesern einen Film initiieren. Ihr wollt, dass die Geschichte als Film in den Köpfen eurer Leser abläuft. Und das ist etwas, was ich sehr häufig bei Texten merke, dass Nachwuchsautoren da den Fehler beginnen und versuchen, den Film zu erzählen. Ich erzähle das, was gefälligst bei dir, lieber Leser, ablaufen soll. Funktioniert nicht. Keine Sorge. Ihr müsst irgendetwas bringen, was also beim Leser die Assoziation weckt. Und ihr müsst damit rechnen, jeder Leser wird einen anderen Film haben. Viele vielleicht ähnliche, aber ihr müsst damit leben, dass die Leser nicht alles so verstehen, wie ihr das gerne haben wollt. Und deswegen müsst ihr auch Lücken lassen in euren Texten. Also wenn ich merke, jemand erzählt alles aus, da wird alles erklärt, dann geht die Spannung futsch. Wenn aber Lücken sind, wenn Fragen sind, wenn zwischen den Zeilen was ist, das ist, was interessant wird. Also das Übliche ist, dass man dann einfach schreibt, er sah, dass der Killer seine Pistole zog. Er dachte, jetzt wird es gefährlich. Er fühlte, dass er jetzt Angst hatte. Mit solchen Konstruktionen könnt ihr wirklich Leser vergraulen. Geht einfach mit euren Personen mit. Und das sind immer die Sachen, wo wo das so im Mittelpunkt steht. Das sind immer Sachen, die streiche ich weg. Auch so Erklärungen, wie ihr macht irgendeine Rückblende, weil ihr meint, der Leser muss jetzt unbedingt wissen, wie lange der Held schon verheiratet ist. Interessiert keine Sau, jedenfalls nicht am Anfang.
Vielleicht interessiert ihn, mit wie vielen Frauen er verheiratet ist. Das ist da schon mal wieder was Ungewöhnliches oder Spannendes.
Das sind immer die ungewöhnlichen Sachen. sobald etwas ist, was also ungewöhnlich ist, das kommt sollte natürlich reinkommen, das lasse ich stehen.
Und ganz ungewöhnlich ist, dass schon wieder 30 Minuten vergangen sind und ich leider Gottes gezwungen bin, diese spannende Runde mit einem großen Dankeschön und mit einem auch herzlichen Applaus zu verabschieden. Also ich finde es toll, über dieses Thema so tief einsteigen zu dürfen, und wir haben morgen um 15 Uhr noch einmal, ein viertes Mal Gelegenheit, auch mit Hans-Peter Röntgen und anderen Kollegen über das Thema Self-Publishing und Lektorat zu sprechen. Es ist aber so, dass ich niemand sehe, der hier zur Bühne drängt, und darum bin ich einfach mal ganz frech und mache einfach weiter. Ja, wenn keiner kommt, haben wir die Bühne für uns. Ulrike, ja. Könntest du dir denn vorstellen, dein Buch auch im Self-Publishing herauszugeben? Also oder überhaupt mal einen Roman?
Ja, darüber habe ich lange nachgedacht, weil ich die November-Schokolade nicht sofort an den Agenten gebracht habe. Also ich wollte unbedingt eine Agentur haben, weil ich mir selber diese ganzen Wirtschaftssachen und Verlagsverhandlungen und so, Vertragsverhandlungen nicht zugetraut habe. Und ich dachte mir, so 25 Bewerbungen hast du rausgeschickt, das reicht jetzt, jetzt machst du was anderes. Und dann kam dann doch noch eine Zusage. Also ich sag mal, wenn diese letzte Sekunde nicht gewesen wäre, dann hätte ich das auch gemacht. Aber ich habe höchsten Respekt davor, sich selber zu vermarkten und das alles selber zu stemmen. Das ist eine wahnsinnige Arbeit und eine wahnsinnige Verantwortung, und das muss man können. Also ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte, keine Ahnung. Ich hätte es ausprobiert, aber ich bin froh, dass es anders gekommen ist, sage ich ganz ehrlich, weil das ein Haufen Arbeit ist, rund ums der mit dem Schreiben nichts zu tun hat. Das Schreiben ist aber das, was mir Spaß macht, was mir richtig einen guten Tag verschafft, ist, wenn ich 8 Stunden Zeit habe zum Schreiben und nichts anderes machen muss. Und diese ganze Social-Media-Sache oder alles andere drumherum, das ist nicht das, was mir den guten Tag verschafft. Ganz ehrlich.
Aber ich finde es toll, dass du so aufgeschlossen bist und zumindest nicht sagst, also Self-Publishing, nein, danke. Das ist also eine Abteilung, in der ich auf keinen Fall unterwegs sein möchte, sondern dass du offen bist und darüber nachdenkst, auch als Autorin, ob man nun den klassischen Weg geht, also so wie ihn eben immer gegangen wurde, über Agentur in die Verlage rein, oder ob man das selbst macht. So, ich bin jetzt
auch
höflich.
Ein Wort dazu. Es gibt ja inzwischen auch viele Autoren, also mir fällt jetzt Tanja Kinkel ein, Bestseller-Autorin, historischer Roman, die aber gern auch mal kürzere Formen schreiben will. Der historische Roman ja immer 400-500 Seiten. Und die hat jetzt, ich glaube, bei Neobooks einfach so Novellen rausgebracht. Ein Format, das in Verlag und der Buchhandel kann mit dem Novellenformat 70, 80 Seiten gar nichts anfangen. Aber als E-Book super, ja, und ich glaube, die laufen gut, und sie hat vor allem diese Geschichten, die sie in der kurzen Form erzählen wollte, hat sie auf den Markt gebracht. Also finde ich, das ist eine ganz tolle Sache, wo eben eine Nische besetzt werden kann, die die Verlage gar nicht bedienen können.
Das war das letzte Wort in diesem Tag. Einen ganz, ganz herzlichen Dank bei meinem wunderbaren Gesprächspartner und bei meinem tollen Publikum, und bitte morgen 15 Uhr geht's weiter zum Stichwort Lektorat und Self-Publishing. Danke.
Ja, und einen herzlichen Dank an Ruprecht Frieling, der zweite Vorstand von dem Self-Publisher-Verband ist und die ganze Zeit hier eine wundervolle Moderation gemacht hat.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.